Eines dieser Gebetsanliegen in der Gebetsbox, vielleicht haben es andere auch eingeworfen, aber eins habe ich auch eingeworfen, da drauf steht Sheilas Gesundheit. Und ich freue mich so sehr, dass sie heute wieder da ist. Es ist Gottes Gnade, es ist wirklich Gottes Gnade. Er hat ihr Leben erhalten, er tut Gutes und er kann auch in deinem Leben Gutes tun. Und er hat es schon getan und er wird es weiter tun. Vertraue ihm, glaube an ihn und bete zu ihm. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wir haben es hier vor uns. Halleluja. Jawohl, Gott ist auch weltweit dran und das heutige Thema kommt nicht von ungefähr. In dem Heiligen Land, das hier in der Bibel so oft erwähnt wird, ist so, so vieles in den letzten, sagen wir mal, 2,5 Jahren geschehen. Und ja, die Welt hat sich verändert. Es wird auch sehr viel Propaganda gemacht gegen Israel. Und ich fühle, es ist an der Zeit, dass wir hier mal es wurde auch die Frage gestellt von der Gemeinde, weshalb steht ihr eigentlich so zu Israel? Was ist da die Verbindung, die Connection? Und deshalb heißt die heutige Predigt auch die Israel Connection, die Verbindung zu Israel. Und ich möchte zuerst ein weit verbreitetes Missverständnis aus dem Weg räumen, das ja seit langer Zeit in den Medien kursiert und einfach als normal, als akzeptiert angenommen wird und niemals in Frage gestellt wird. Aber Gaza ist nicht ein von Israel besetztes Gebiet und schon gar nicht illegal besetzt. Das wird immer und immer wieder gesagt, jeden Tag in den Medien, das von Israel illegal besetzte Gebiet Gaza. Ist nicht so. Der Grund ist folgender. Am 14. Mai 1948 endete das britische Mandat über Palästina und die UNO sprach Israel das Land zu, das Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat im Alten Testament. Israel ist etwa halb so groß wie die Schweiz. Und Transjordanien, der andere Teil nebendran, übrigens als das heutige Jordanien, ein 4-mal so großes Gebiet, wurde von Winston Churchill dann den Arabern zugesprochen. Und wir sehen das, Hier sehen wir auf der linken Seite, das ist Israel, und auf der rechten Seite, alles das ist Transjordanien, gehört eigentlich den Arabern. Die Jordanier waren aber nicht zufrieden und haben Judäa und Samarien, die sogenannte Westbank, was ist das jetzt schwarz eingezeichnet, besetzt. Die Jordanier haben den Teil besetzt. Ägypten wollte ebenfalls Land einnehmen und hat diesen Teil besetzt, Gaza. Von Ägypten besetzt. Okay. Und im Sechstagekrieg hat das geendet, als Israel das Land, das die UNO ihnen zugesprochen hatte, rechtmäßig wieder zurückeroberte. Und hier ist der Grund, weshalb Israel heute als illegale Besatzungsmacht dargestellt wird. Sie haben das Land nicht illegal besetzt. Man kann nicht selber besetzen, was einem schon als Staatsgebiet gehört. Das wäre wie wenn ein Nachbarvolk von uns die 3 Graubünden, Bern, Waadt und Wallis, das entspricht ungefähr 28% der Fläche der Schweiz, einnehmen würde. Und der Rest der Schweiz kommt dann später und erobert diese Kantone zurück. Und dies wird dann als illegale Besatzung bezeichnet. Israel hat aber den Arabern erlaubt, dort zu bleiben. Sie haben es nicht einfach zurückerobert und alle weg, sondern sie haben erlaubt, ihnen dort zu bleiben und fast einen Drittel des Staates Israels selber zu verwalten, um die Lage zu stabilisieren. Das war der Grund. Stell dir vor, die Schweiz erlaubt einer fremden Macht, diese 4 größten Kantone selbstständig zu regieren. Und dann noch einer mit einer völlig anderen Religion, die sich auf die Fahne geschrieben hat, wen sie zerstören wollen. Und was daraus entstanden ist, haben wir seither immer und immer wieder gesehen, bis zum Höhepunkt vom Massaker am 7. Oktober 23. Die bewusst gewählte Rhetorik, dass Israel diese Gebiete illegal besetzt habe, ist heute die allgemein akzeptierte Meinung. Obwohl die Geschichte etwas anderes sagt. Und da würde ich eigentlich jedem Nachrichtensprecher, Radiosprecher, Zeitungsreporter, wem auch immer, gerne sagen, geh mal über die Bücher und studier mal die Geschichte, wie das alles entstanden ist. Aber das ist heute einfach ein Missverständnis. Wieso ist das so? Es hat einen geistlichen Grund. Satan will Israel zerstören und benutzt gewisse Leute dazu. Das hat er schon immer wollen und das bleibt auch immer so, bis er selber dann vor Gericht steht. Ja, jetzt aber wollen wir schauen, weshalb es für uns wichtig ist, dass wir uns zu Israel stellen. Wir haben hier vorne die Fahne, wir haben hier eine kleine Fahne und dann hat es noch irgendwo eine, sehe ich jetzt gerade nicht, aber wir haben noch eine zweite kleine. Ja, ja. Irgendwo, egal die Fahnen, aber wir haben auch draußen ein Schild. Wir stehen zu Israel. Weshalb? Diese Frage ist in der Gemeinde aufgetaucht. Es gibt, ich nenne mal 4 Gründe, es gibt so 20, aber ich nehme mal die 4 wichtigsten. Erstens sagt die Bibel in Psalm 122, Vers 6, betet für den Frieden von Jerusalem. Wer dich liebt, dem soll es gut ergehen. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Das ist schon ganz klar. Es ist ein biblischer Auftrag. Betet für den Frieden von Jerusalem. Betet für das Volk, für das Land, für die Menschen dort. Zweitens geht es um Jesus. Aus diesem Volk kommt unser Erlöser. Jesus hat selbst gesagt, der Frau am Brunnen bei Samaria, Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden. Das Heil, das wir heute haben, Christus ist nicht ein westlicher Mensch gewesen. Vielleicht mag das auch jemanden schockieren, aber Jesus war gar kein Christ. Habt ihr das gewusst? Jesus war kein Christ. Er war zuerst mal der Sohn Gottes. Das ist er immer noch. Und weiter war er ein Jude, ein Semit. Und der versprochene jüdische Erlöser für sein jüdisches Volk. Und leider anerkennen bis heute nur wenige Juden Jesus als Messias. Sie waren sich gewohnt, im Tempel Opfer zu bringen. Das ganze Alte Testament durch haben sie diese Tiere geopfert. Und als Jesus sich selbst zum Opfer gab, da glaubten sie ihm nicht. Es kann doch nicht sein, dass Gott stirbt. Nun hat Israel aber seit dem Jahr 70 nach Christus keinen Tempel mehr. Die Römer haben ihn zerstört. Ja, und somit auch keine Möglichkeit, Opfer zu bringen und sich ihre Sünden vergeben zu lassen. Wie tun sie das? Wenn du heute einen Juden fragst, wie sie das tun, die Antwort ist, ja, wir versuchen, Gutes zu tun. Gute Werke. Wir wissen von der Bibel her, gute Werke führen nicht ans Ziel. Es gibt einen Weg, eine Wahrheit und einen Weg zum Leben. Und das ist Jesus Christus, der das sagt, wie es hier geschrieben steht. Und der Weg, den er gewählt hat, ist das Kreuz. Ja, aber könnte es sein, dass Gott die Zerstörung Roms 70 nach Christus zugelassen hat, damit die Juden vielleicht auf das Opfer, das nun wirklich zählt, aufmerksam wurden? Könnte ja sein. Denn auch die Juden brauchen Jesus. In Römer 9, der Römerbrief hat ja auch sehr viel über Israel zu sagen und gerade in Römer 10, Entschuldigung, das 10. Kapitel im Römerbrief hat sehr viel über Israel drin. Da steht im Vers 9 bis 12, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Soweit kennen wir diesen Vers. Halleluja, toller Vers, nicht? Und dann steht, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer immer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Unser ewiges Heil, jawohl. Und dann, Vers 12, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Es ist über alle derselbe Herr, für alle die ihn anrufen. Und es ist nur eine Tür, durch die alle Menschen gehen können. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin diese Tür. Juden wie Heiden. Entschuldigung, ich will euch nicht zu nahe treten, aber wir sind Heiden. Also alle außer Martin, ja, der jüdischer Abstammung ist. Aber, oder wir wissen es von irgendjemandem nicht. Aber wir sind Heiden. Wir sind Christen, jawohl. Aber wir sind vom Volk her, da gibt es von Gott her zwei Sorten. Es gibt die Juden und es gibt alle anderen. Und alle anderen, die sind in der Bibel die Heiden genannt. Und daraus, wie auch aus den Juden, können Menschen zum Glauben kommen an Jesus und die sind dann Christen. Gut. Aber die Juden sind widerspenstig. Das ist das Problem, sie lehnen Jesus großmehrheitlich ab. Auch noch nach 2000 Jahren. Da stellt sich die Frage, wenn sie so widerspenstig sind, wie können die dann Gottes Volk sein? Wie kann man das rechtfertigen, Gottes Volk, wenn es ihn überhaupt nicht anerkennt? Die haben doch über all die Jahrtausende nichts gelernt, sind störrisch und widerstehen Gott. Das steht übrigens auch in der Bibel, das sind nicht einfach meine Worte. Und doch sagt Gott, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Zachariah 2, Vers 12. Weshalb liebt Gott ausgerechnet dieses Volk und schützt es wie seinen Augapfel? Weil eben aus diesem Volk der Messias kommen wird. 1. Mose 12, 3, das steht das ganz zu Beginn der Bibel, kurz nach Adam und Eva. Da steht schon, ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich verfluchen, wird zu Abraham gesagt. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da gehören wir dazu. Alle Geschlechter werden durch ihn, durch sein Volk, durch seine Nachkommen, durch seinen Nachkommen Jesus Christus gesegnet. Das war schon von Anbeginn der Bibel klar. Aus diesem Volk kommt die Erlösung. Und die Geschichte hat es dann gezeigt, als Jesus geboren wurde. Aber Gott hat sich dieses störrische Volk, das vorher gar nicht existierte, extra geschaffen, um dadurch die ganze Welt inklusive uns von unseren Sünden zu erlösen. Durch Israel war es möglich, dass Gottes Sohn in die Welt hineingeboren wurde und durch ihn die ganze Welt Errettung finden kann, inklusive du und ich. Gott gebrauchte Israel, um dich und mich zu retten. Wir verdanken Israel den Ursprung unseres Herrn. Deshalb hat er es erwählt und deshalb segnen wir Israel und ehren das jüdische Volk. Wir ehren Israel und respektieren dieses Volk und damit respektieren und ehren wir auch den Gott Israels. Jawohl. Der Erlöser kommt aus diesem Volk. Drittens, es ist auch so, dass wir nicht etwa besser sind als Israel. Keinesfalls. Und nicht wir sind die, die Israel tragen, sondern Israel trägt uns. Und das kann man gerade aus aktuellem Anlass eigentlich auf zwei Arten deuten. Ich meine, wenn man in die Nachrichten schaut, in der aktuellen Weltgeschichte sehen wir, was ein ukrainischer Politiker kürzlich wirklich auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, wir sollten oder alle westlichen Staaten sollten Israel danken. Denn wenn sie nicht gegen den Iran gekämpft hätten, wäre der Westen heute verloren. Anstatt Israel zu kritisieren. Ein Ukrainer hat das gesagt. Ob er Christ war, ob er Jude war, keine Ahnung. Ein ukrainischer Politiker. Gut, das ist eine Art, wie Israel uns hilft und trägt. Aber es gibt natürlich auch die biblische Begründung und die ist noch tiefer, wichtiger. In Römer 11, Vers 15 und folgende steht, wenn schon die Verstoßung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird denn erst Israels Wiederannahme bedeuten? Hier ist eine Verheißung drin. Sie werden wieder angenommen. Zukünftig. Was wird das bedeuten? Nicht weniger als Leben aus dem Tod. Hey, da werden die Toten auferstehen. Halleluja. Wenn die Erstlingsgabe Gott geweiht ist, dann ist es auch der ganze Teig. Wenn die Wurzel Gott geweiht ist, dann sind es auch die Zweige. Und hier kommt er in die Botanik rein. Er sagt, nun sind einige Zweige abgebrochen worden und er spricht zu der Gemeinde in Rom, und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepfropft. Das sind die wiedergeborenen Christen in der Gemeinde in Rom und natürlich auch wir. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft der Wurzel des edlen Ölbaums. Nun, wir wissen vielleicht von früheren Botschaften her, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, der Ölbaum ist ein Symbol für das geistliche Israel. Der Weinstock ist das Symbol für das Land Israel. Und dann das dritte, weiß ich nicht mehr. Aber der Ölbaum, habe es nicht aufgeschrieben, ist so extra Information. Der Ölbaum steht für das geistliche Israel. Und wenn seine Zweige ausgepfropft werden, weil sie ungläubig sind, und wir werden eingepfropft als Heiden, damit wir vom Saft dieser jüdischen Wurzel saugen können und vom Segen profitieren können, den Gott in dieses Volk hineingelegt hat, dann dürfen wir uns nicht überheben. Und so sagt Vers 18, du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herunterzuschauen, sprich die Juden. Wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Israel trägt uns. Und durch Gottes Gnade hat er beschlossen, nicht nur Israel zu segnen, nicht nur Israel zu retten, sondern die ganze Welt, und wir dürfen teilhaben davon. Und das ist Gottes große Gnade, dass wir Teil sind von diesem einen Baum, den er segnet, von Israel. Wir sind eingepfropft. Als Heiden sind wir gerettet und verdanken Gott natürlich unsere Rettung, aber auch seinem Werkzeug, nämlich Israel. Okay, was ist also unsere Israel-Connection-Verbindung? Wir sehen hier, weil es die Bibel sagt, das ist mal klar. Weil aus diesem Volk unser Erlöser kommt. Drittens, weil Israel uns trägt. Und jetzt kommt noch das vierte und vielleicht kurioseste oder interessanteste, auch etwas mit Zukunft zu tun, weil Gott beim Weltgericht die belohnen wird, die Israel segnen. Und dieser Bibelvers hier, den schauen wir noch kurz im Kontext an. Da spricht Jesus über das Weltgericht. Und das ist schon ein Text, der viel zu denken und viel zu reden gibt. Ich lese das mal aus Matthäus 25. Es ist von Vers 31 bis zum Ende. Da steht, wenn der Menschensohn, also Jesus, in seiner Herrlichkeit mit all seinen Engeln gekommen ist, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker der Erde werden vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. Rechts werden die Schafe und links die Ziegen stehen. Übrigens, Zwischeninformation, dass in Israel die Schafe von den Ziegen getrennt werden in der Nacht, ist vollkommen normal. Weil die Ziegen, die können die Kälte besser aushalten. Die Schafe, die müssen eng beieinander sein. Und die Ziegen, die wollen nicht so eng bei den Schafen sein. Aber die Schafe, die gruppen sich wirklich so zusammen, damit sie warm haben. Deshalb werden die Gruppen getrennt. Okay, Jesus nimmt hier einfach ein Beispiel aus der Landwirtschaft, wie es halt so stattfindet. Dann aber wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das Reich in Besitz, das euch vor Grundlegung der Welt an schon bereitet ist. Vor Grundlegung der Welt. Wow. Dann sagt er weiter, als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Und dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Und darauf wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist mal die eine Seite. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, habt ihr mir nichts zu trinken gegeben. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden auch diese Fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr für eines meiner gering geachteten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Soweit mal der Bibeltext. Ziemlich krass, was hier steht. Aber um das einzuordnen, schauen wir mal kurz auf die prophetische Agenda Gottes. Okay, als erstes, als nächster Punkt auf der Agenda, was geschehen soll laut der Prophetie, ist ja die Entrückung der Gläubigen. Wenn wir in den Himmel geholt werden, zu Jesus in den Wolken. Halleluja. Und dann, sagt die Bibel, dann werden wir bei ihm sein, alle Zeit. Ja, da freuen wir uns drauf. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen das. Und wir wissen, dass es spätestens während dem oder vor dem Ende des Hesekiel-Kriegs von der Erde verschwunden sein werden. Spätestens dann ist der Zeitpunkt, wenn wir weg sind. Weil nach dem Hesekiel-Krieg, da kommt der Antichrist und wenn der da ist, dann sind wir weg, sagt die Bibel. Okay, nach dieser Entrückung und dem Hesekiel-Krieg folgt die siebenjährige Trübsalszeit. Für Israel und für die ganze Welt. Zwei Drittel des Volkes Israel werden sterben, sagt die Bibel auch. Es werden auch sehr viele Heiden getötet. Und am Ende der Trübsalszeit werden die Heere der Heiden in der Schlacht von Harmagedon vernichtet. Aber einige werden noch am Leben sein. Und um die geht es jetzt. Die Nichtjuden werden nun zu einem Gericht versammelt. Und um dieses Gericht geht es hier in Matthäus 25. Der Richter wird der Messias selbst sein, Jesus Christus, und er wird in seiner Herrlichkeit auf dem Thron im Tal Josaphat sitzen in Israel. Das haben wir aus einer Bibelstelle aus dem Joel-Propheten. Und in unserem Text haben wir gesehen, da gibt es drei Gruppen. Es gibt die Schafe, es gibt die Böcke oder eben die Ziegen und es gibt die Brüder. Oder in anderen Übersetzungen auch Geschwister. Und das sind da sicher Frauen wie Männer eingeschlossen. Die gering geachteten Brüder oder Geschwister sind vermutlich diejenigen Juden, die die große Trübsal überstanden haben. Da wird es ja eine Gruppe geben, die das übersteht. Die Bibel sagt, ein Drittel wird das überleben. Nun, weil sie das Zeichen des Tieres dann nicht angenommen haben, konnten sie weder etwas kaufen noch etwas verkaufen. Das heißt, sie sind wirklich in diesem Moment ganz klar auf die Hilfe anderer angewiesen. Das bringt sie in eine sehr, sehr schwierige Lage. Wie können sie überleben? Irgendwo in der Wüste, in Moab, und ja, haben nichts. Und sie können überleben durch die Hilfe derjenigen, die während der Trübsalszeit zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das sind die Schafe. Die Ziegen repräsentieren die Menschen, die sich nicht um die bedürftigen Juden kümmern, die sie ablehnen. Alle noch lebenden Heiden werden von Jesus in die zwei Lager geteilt. Das Pro-Israel-Lager der Schafe, Vers 34 bis 40, und das antisemitische, anti-Israel-Lager der Ziegen, von Vers 41 bis 46. Die Ziegen, das sind die Antisemiten, die dem Antichristen helfen, Israel zu vernichten. Sie werden in die Hölle geschickt, die eigentlich nur für Satan und sein Gefolge geschaffen wurde. Diejenigen Heiden aber, die sich dann für das Volk Israel einsetzen, das so sehr auf die Hilfe anderer angewiesen ist, die ihre Bedürfnisse stillen, die ihnen helfen, die sie ehren, die ihnen dienen, die sie respektieren, das sind die Schafe. Sie werden gesegnet und sie dürfen ihr Erbe antreten. Und hier sehen wir, welche gewaltige Auswirkung das hat, wenn man Israel segnet oder eben nicht. In diesem Zukunftsszenario, das sich eines Tages so abspielen wird, vermutlich, wenn ich richtig liege, da ist es ganz klar, man muss zu Israel stehen, um Gott zu gefallen, sonst gefällt man Gott nicht. Sonst sagt Jesus, dort ist die Hölle. Aber diejenigen, die Israel helfen, die werden ins tausendjährige Reich eingehen. Es steht geschrieben, sie werden gesegnet und sie dürfen ihr Erbe antreten. Um es klarzustellen, das sind wiedergeborene Christen, die während der Trübsalszeit zum Glauben an Jesus gekommen sind. Denn sonst wären sie keine Erben. Wodurch wird man Erbe? Durch die Geburt. Wenn man in der richtigen Familienlinie geboren ist. Gottes Erben sind die, die aus Gottes Geist geboren sind. Christen, die eine Wiedergeburt als Anfangspunkt hatten, in ihrem Glaubensleben und Jesus nachfolgen. Ich muss zugeben, ich habe diese Stelle aus Matthäus 25 früher anders gepredigt. Die letzten Jahre haben mich geprägt. Ich habe auch ziemlich studiert und es gibt viele andere Bibelstellen, die sagen, dass wir den Armen helfen sollen. Das ist wirklich auch ein biblischer Auftrag. Aber hier, und zwar im Alten wie im Neuen Testament, aber in dieser Text hier spricht gemäß fast allen bibeltreuen Theologen, wie ich gelesen habe zumindest, nicht über die Armen generell, sondern es sagt zwei Dinge. Erstens, es geht um das Verhalten der Menschen gegenüber Israel während der Trübsalszeit. Ihre Haltung gegenüber Israel wird entscheidend sein für ihre Zukunft. Zweitens, die neutestamentliche Gemeinde muss wissen, wie Jesus dann richten wird, damit wir unsere heutige Haltung gegenüber Israel entsprechend anpassen können. Das ist jetzt der wichtigste Punkt. Wir durchlaufen heute einen Test. Stellen wir uns zu Israel oder nicht? Wenn dies für die Menschen in der Trübsalszeit entscheidend sein wird, ist es konsequenterweise auch für uns wichtig. Eine ablehnende Haltung gegenüber Israel wird uns nicht unsere Erlösung kosten. Aber es missfällt Gott zutiefst, wenn wir uns gegen sein über alles geliebtes Volk stellen. Und wir wollen ja nichts tun, das Gott missfällt. Wenn wir Israel ablehnen, lehnen wir auch den Gott Israels ab. Lehnen wir auch Christus, unseren Herrn, der eigentlich Jude war, letztendlich ab. Was mich betrifft, ich will nicht zu denen gehören, sondern ich will zu denen gehören, die lieben, was Gott liebt. Weshalb also stehen wir zu Israel? Hier die vier Punkte, weil die Bibel es uns sagt, weil unser Erlöser aus diesem Volk kommt, weil Israel die Wurzel ist, die uns trägt und weil Gott beim Weltgericht die belohnen wird, die Israel segnen und uns damit ein Beispiel gibt, wie wir auch gegenüber Israel unsere Haltung einnehmen sollen. Das ist unsere Israel-Connection, unsere Verbindung zu diesem Volk. Es gäbe noch viel anderes zu sagen, sprengt den Rahmen total, darum lasse ich es bei diesem. Aber ich glaube, dass Gott uns heute dieses Thema und diesen Text gegeben hat, weil er uns, die Christen aus den Heidenvölkern, so sehr liebt, wie ein Bräutigam seine Braut. Und weil er möchte, dass wir alle, möglichst alle seine Segnungen empfangen. Er will sie uns nicht vorenthalten. Und Zugang zu diesen Segnungen haben wir, wenn wir das lieben, was Gott liebt. Und wie die Bibel gesagt hat, wer Israel segnet, der wird auch gesegnet sein. Und Israel ist Gottes Augapfel. Deshalb segnen wir Gottes geliebtes Volk und wir beten für den Frieden von Jerusalem. Amen. Amen. Frage, wie geht das konkret? Ich habe vier Dinge aufgeschrieben hier, ganz kurz. Konkret, wie segnen wir Israel? Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, wir sprechen oder denken nicht schlecht über Israel, sondern respektieren und ehren das Volk, das Land, die Regierung. Auch wenn vieles falsch läuft, es ist ein säkulärer Staat, ich weiß, auch wenn er ein Judenstaat ist. Und es hat zwar religiöse Parteien dort, es gibt auch Christen, aber das Ganze läuft sehr säkular. Es läuft vieles falsch, das ist doch klar. Aber das ist für uns kein Grund, negativ über Israel zu sprechen oder auch nur zu denken. Sie laufen noch nicht in Gottes Wegen, aber Gott liebt sie und deshalb lieben wir sie auch. Zweitens, wir stellen uns ganz klar gegen jegliche Form, von Antisemitismus und korrigieren diese Darstellung, wo immer es nötig ist. Drittens, wir beten, dass Gottes Plan mit Israel sich bald erfüllt. Und das ist nicht nur Gottes Plan mit Israel. Wir wissen das von den letzten zwei Jahren Predigten und so, Bibelstunde. Da hat Gott noch so viel vor, auch mit uns. Und da kommt die ganze Weltgeschichte zu einem Klimax, zu einem Höhepunkt und wird vollendet. Und Gott richtet sein ewiges Reich auf und wir bitten, dein Reich komme, dann bitten wir genau das. Beten wir, dass sich Gottes Plan schnell erfüllt. Und viertens, wir beten, und das hat sehr viel auch mit der Bevölkerung zu tun, wir beten dafür, dass heute und morgen und in der kommenden Zeit möglichst viele Juden zum Glauben an ihren Messias kommen. Denn sie werden eines Tages erkennen, sagt Zacharia, den sie durchbohrt haben. Und sie werden weinen aus Trauer, weil sie ihn dann erkennen und ihre Schuld sehen. Das wird tragisch sein, aber sie werden ihn erkennen. Und glücklich sind die, die ihn vorher schon erkennen als ihren Messias und anbeten können als ihren Retter und Erlöser, so wie wir es tun. Und wir können zusammen einstimmen in dieses Gotteslob mit diesen Menschen aus den Juden zusammen. Und im Himmel werden wir alle miteinander vereint sein. Gott sei Lob und Ehre. Halleluja.